Johannes 14, Vers 27, wir lesen: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Lasst uns beten. Ewiger Gott, dein Wort ist Wahrheit und wir bitten, dass du durch deine Wahrheit zu uns sprichst. Herr, wir bitten, dass du uns deinen Geist gibst und dass dein Geist in unseren Herzen eine bessere Predigt predigt, als ich durch meine menschlichen Worte. Wir bitten, dass du durch deinen Geist wirkst und dass du durch dein Wort und deinen Geist unser Leben veränderst. In Jesu Namen. Amen. Dieser eine Vers scheint mir in unserer Zeit ein sehr wichtiger Vers geworden zu sein. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wie es mir geht, aber wenn ihr Nachrichten lest oder schaut, dann leben wir nicht gerade in einer Welt, die man als friedlich bezeichnen könnte. Die Nachrichten sind voll von Terroranschlägen, Krieg, Erdbeben, Unterdrückung, alles Mögliche, was man nur als ungerecht bezeichnen könnte. Wir sollten uns darüber nicht wundern, denn Christus selbst hat vorausgesagt, dass das die letzten Tage kennzeichnen wird. Die Tage, bis Christus wiederkommt als ewiger herrschender König, sind gekennzeichnet von Krieg, von Hunger, von Naturkatastrophen, von falschen Herrschern, von Korruptheit, von allem, was man schlecht nennen kann. Und nicht nur die letzten Tage, die Jünger Jesu zur Zeit Jesu selbst haben in einer solchen Zeit gelebt. Israel war von Rom eingenommen, nicht gerade einen netten Herrscher, den man über sich haben wollte. Die Könige, die Statthalter, die Rom eingesetzt hat über Israel, waren meistens korrupt. Die haben sich nicht fürs Volk interessiert, sondern um ihre eigene Tasche. Sie haben sich dafür interessiert, dass es ihnen gut geht, dass sie von Rom ihr Geld kriegen. Und innerhalb des Volkes gab es verschiedenste religiöse Gruppen. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann sehen wir, wie Jesus manchmal mit den Pharisäern diskutiert und manchmal mit den Sadduzäern. Und dann gab es noch andere Gruppen und diese haben sich untereinander bekriegt. Diese haben versucht, Rom zu bekriegen. Wenn wir an die 70er Jahre in Deutschland denken, wo wir die RAF hatten, sowas gab es auch damals in Israel. Religiöse und fanatische Gruppen, die wahrscheinlich sogar terroristische Anschläge verübt haben, um Israel zu befreien. Die Jünger lebten in einem nicht gerade angenehmen Klima und das Leben damals war wahrscheinlich nicht besser als das Leben heute. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen und sagen, ach, damals war alles besser und damals war alles einfacher. Das Leben war voller Unruhen und das Leben war voller Nachrichten über Krieg und Gerüchten über Krieg. Und dann kommt hinzu das persönliche Leben. Die Jünger haben alles aufgegeben. Erinnert euch daran, als Jesus seine ersten Jünger beruft, haben die ihre Fische, ihre Netze, ihre Boote, ihre Angestellten, ihr gesamtes Unternehmen verlassen, nur um Jesus nachzufolgen. Und jetzt hat Jesus gesagt, er geht von ihnen. Jesus wird sie verlassen. Und wir können es gar nicht mehr anders verstehen. Die Jünger können es gar nicht mehr anders verstehen. Jesus hat es ihnen so oft gesagt. Er wird von ihnen gehen, er wird sterben und er wird zum Vater gehen. Aber was geschieht mit den Jüngern? Was passiert mit ihnen? Wir können uns nur vorstellen, wie unruhig, wie friedlos die Jünger in sich gewesen sein müssen. Ungewissheit lag vor ihnen. Sie wussten nicht, was passiert. Ich denke, wir kennen das in unserem Leben. Wir wissen Zeiten, in denen wir nicht wissen, was passiert morgen. Wir haben Zeiten, wo wir nicht wissen, was ist der nächste Job, den ich habe. Wir haben Zeiten, wo wir uns die Frage stellen, was passiert? Vielleicht sind das wichtige Entscheidungen. Was soll ich studieren? Worüber soll ich meine nächste Arbeit schreiben? Vielleicht sind es Investitionsfragen. Vielleicht sind es Fragen im Beruf und wir haben Ungewissheit. Manchmal sind es gesundheitliche Fragen. Wenn wir krank sind, werfen wir oft Fragen auf, die wir uns eigentlich lieber nicht stellen würden. Wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir vielleicht ans Bett gebunden sind. Vielleicht haben wir Sorge um Familienmitglieder. Ich denke, viele von uns, wenn nicht fast alle, werden Familienmitglieder haben, die Christus nicht kennen. Und wir stellen uns die Frage, was ist mit denen? Und wir machen uns Sorgen um sie. Und wir haben Ängste und Nöte. Wir haben manchmal Tage, Monate, manchmal sogar Jahre, die durch Unruhe und nicht gerade Frieden geprägt sind. Und diese Zeiten können uns Sorgen und Angst machen. Die können uns in Verzweiflung bringen. Und obwohl wir Gott kennen und obwohl wir durch Christus errettet sind, sind wir Menschen, die immer noch menschlich denken und handeln und fühlen und deswegen uns Sorgen machen. Genauso ging es wahrscheinlich den Jüngern. Die Jünger wussten nicht, was passiert. Klar, Jesus hat ihnen vieles gesagt. Jesus hat ihnen den Heiligen Geist verheißen. Und trotzdem war Ungewissheit vor ihnen. Und in dieser Situation sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Frieden hinterlasse ich euch. Und das war erstmal eine gängige Redewendung. Frieden hinterlasse ich euch. Man war irgendwo eingeladen und wenn man sich verabschiedet hat, hat man gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Und Jesus machte nichts anderes. Er weiß, er wird gehen. Und er weiß, er wird nicht nur ans Kreuz gehen und wieder auferstehen. Er weiß, er wird zum Vater gehen und beim Vater sein und für eine längere Zeit nicht zurückkommen. Und Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Doch Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Jesus setzt den Frieden, den er gibt, in Kontrast zu dem Frieden der Welt. Der Frieden, den Christus gibt, ist anders als der Frieden, den die Welt gibt. Und das soll unser erster Punkt sein, der falsche Frieden der Welt. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Frage ist, was meint Jesus damit? Was macht Jesu Frieden so anders als den Frieden der Welt? Ich denke, das Erste, was Jesus hier versucht deutlich zu machen, ist, dass den Spruch, die Redewendung, die Jesus benutzt, nicht leere Worte sind. Dass sie anders sind als das, was die Welt spricht. Es sind nicht einfach Worte, die er aus Höflichkeit und aus Tradition und Brauch einfach so spricht, sondern es sind Worte, die er ernst meint. Ich denke, wir kennen das alle. Wir alle kennen es, wenn jemand Geburtstag hat, dass wir ihm alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und wahrscheinlich meinen wir das in den meisten Fällen bei unseren liebsten und engsten Freunden auch wirklich so, dass wir ihnen alles Gute zum Geburtstag wünschen. Aber wie vielen Leuten hast du im letzten Jahr auf Facebook alles Gute gewünscht, obwohl du sie vielleicht einmal oder zweimal gesehen hast, obwohl du sie vielleicht gar nicht wirklich kennst? Oder wir alle kennen das, wir sind irgendwo eingeladen in einer größeren Menge und da stellt sich auf einmal raus, irgendjemand in dieser Gruppe hat Geburtstag. Und natürlich, man ist höflich und wünscht alles Gute zum Geburtstag, obwohl man die Person das erste Mal sieht. Und so ähnlich kann sich im Prinzip jede Redewendung entwickeln. Es wird irgendwann zu einer Floskel, die man verwendet. Es wird zu einer Redewendung, die man benutzt. Und so kann auch die Worte, Frieden hinterlasse ich euch, damals in Israel zu einer Redewendung geworden sein. Wahrscheinlich haben viele der Israeliten es wirklich ernst gemeint, wenn sie ihren Verwandten, Bekannten, Freunden dies gewünscht haben. Und doch kann es zu einer leeren Phrase geworden sein. Genau dagegen wehrt sich Jesus. Jesus will nicht, dass die Jünger denken, Jesus verabschiedet sich jetzt einfach höflich, sondern Jesus will, dass sie wissen, dass die Worte ernst gemeint sind. Dass es nicht nur eine Redewendung ist, sondern dass es eine Verheißung, ein Versprechen ist. Frieden hinterlasse ich euch. Und obwohl es vielleicht ein ernst gemeinter Wunsch war von vielen Menschen, konnte keiner Frieden schaffen. Wir können keinen Frieden schaffen. Wir können keiner Person Frieden geben. Wir können ihm nur Frieden wünschen. Wenn Jesus von Frieden spricht, ist es aber anders. Er spricht von wahrem Frieden. Christus setzt seinen Frieden in Kontrast zu einem leeren Versprechen, das die Welt gibt. Ein leeres Versprechen, was vielleicht noch nicht mal ernst gemeint ist. Und wir kennen diese leeren Versprechen viel zu gut. Wir müssen nur auf unsere politische Situation schauen. Wie oft versprechen uns Politiker Frieden? Und wir sind vielleicht sogar in diese Falle reingetreten und haben geglaubt, ja, unsere Politiker schaffen Frieden, bis wir erlebt haben, dass Terroranschläge auch auf dem europäischen Kontinent möglich sind. Weil sie versprechen, Frieden in andere Länder zu bringen. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir immer noch nicht, ob es in der Ukraine Frieden herrscht oder nicht. Und wir wissen, obwohl so viele Politiker darüber reden, die IS in Syrien immer noch bombardiert und kämpft. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, das alles sind leere Versprechen. Kein Mensch ist dazu in der Lage, Frieden zu schaffen. Alles, was wir als Menschen tun können, ist Systeme, soziale und politische Systeme einzurichten, die funktionieren, wenn die Menschen sich dran halten. Aber Aber es geht nicht nur um den Weltfrieden oder um den Frieden in unserem Land. Was ist mit unserem persönlichen Frieden? Wie oft spricht uns die Welt, dass wir Frieden finden können, Erfüllung finden können, Ruhe finden können? Und wie oft belügen wir uns selbst, dass das wirklich funktioniert? Stellt euch nur die Frage, was macht ihr, wenn euch Sorgen quälen? Was macht ihr, wenn ihr Ungewissheit habt? Wenn ihr nicht wisst, was morgen passiert? Ich denke, für die meisten ist die Antwort die gleiche wie für mich. Meine erste Reaktion ist, mich abzulenken. Sei ein gutes Buch, was man lesen kann, was man von Anfang bis Ende durchlesen kann. Oder Filme oder Serien oder vielleicht irgendwelche Videospiele oder vielleicht irgendwelche Apps auf dem Handy. All diese kleinen Dinge, die uns helfen, uns abzulenken, nicht mehr daran zu denken, was uns Sorge macht. Nicht mehr darüber nachzudenken, was passieren könnte. Wir versuchen, uns abzulenken. Doch was machen wir, wenn das Buch zu Ende ist? Was machen wir, wenn der Film aus ist? Wenn es keine Folge der Serie mehr gibt? Wenn wir das Spiel vielleicht durchgespielt haben? Die Sorgen und Ängste kommen zurück. Die Nöte sind wieder da. Wir wissen weiter nicht, was wir tun sollen. Und wir suchen uns vielleicht die nächste Ablenkung. Und genau das ist das Problem der Welt. Der Friede der Welt kann uns niemals wirklich Frieden geben. Es ist kein Frieden, der uns Ruhe und Gelassenheit geben kann. Es ist kein Friede, der hält. Der Friede dieser Welt ist auf diese Welt beschränkt. Er kann uns nur bedingt beruhigen. Und deshalb wird er uns niemals wirklich Frieden geben. Und genau gegen diesen Frieden stellt sich Christus. Jesus sagt, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Der Frieden, den Jesus gibt, ist nicht der Frieden, den die Welt gibt. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, der wahre Frieden Christi. Wenn der Frieden, den Christus gibt, nicht wie der Frieden der Welt ist, müssen wir uns die Frage stellen, was ist der Frieden Christi? Wie sieht dieser Frieden aus? Woraus besteht dieser Frieden? Und ich denke, wir finden die erste Antwort darauf im direkten Kontext. Jesus hat seinen Jüngern gelehrt, dass er von ihnen gehen wird, dass er zum Vater gehen wird und dass er nicht mehr auf Erden sein wird. Aber er sagt, es ist kein Grund zu verzweifeln oder Angst zu haben, sondern er sagt, es ist ein Grund der Freude. Es ist besser für sie, denn sie werden den Heiligen Geist empfangen. Erinnert euch, Jesus sagt, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Jesus Christus verspricht ihnen den Heiligen Geist. Und ich glaube, darin liegt die Antwort oder die erste Antwort auf die Frage, wie sieht Jesu Frieden aus? Worin besteht Jesu Frieden? Ist nicht der Heilige Geist, der letzten Endes in uns Frieden wirkt? Wir haben gesehen, wie der Frieden der Welt uns nicht wirklich beruhigen kann, wie der Frieden der Welt ein leeres Versprechen ist, was kurzzeitig anhält, aber irgendwann wieder aufhört. Der Frieden, der uns wirklich Ruhe gibt, muss vom Heiligen Geist gewirkt werden. Christus selbst wirkt diesen Frieden durch den Heiligen Geist. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir vom Heiligen Geist reden, reden wir nicht von einer Macht oder einer irgendwelcher Kraft, die auf einmal über uns kommt. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. In dem Abschnitt zuvor, als Jesus über den Heiligen Geist spricht, spricht er von dem Heiligen Geist, wie er vom Vater und von sich selbst spricht. Er sagt sogar, ich gebe euch den Heiligen Geist. Im nächsten Abschnitt sagt er, der Vater und ich werden zu euch kommen. Wie werden sie zu uns kommen? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Und diese dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, hat einen Job, eine Aufgabe übernommen, nämlich, wie Jesus sagt in Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Heilige Geist hat die Aufgabe übernommen, uns an das zu erinnern, was das Wort Gottes sagt. Und das bewirkt letzten Endes den Frieden. Das ist das, was uns Frieden gibt. Der Frieden Christi besteht darin, dass wir den Heiligen Geist erhalten und uns der Heilige Geist an das erinnert, was Gottes Wort uns offenbart. Mit anderen Worten, wir finden keinen Frieden in den Vergnügungen dieser Welt, sondern nur in den Wahrheiten Gottes. Wir können den Frieden Christi nur erhalten und finden, wenn wir in der Wahrheit Gottes wandeln. Die Welt verspricht uns alles Mögliche und die verspricht uns allen möglichen Frieden, aber allein das Wort Gottes ist wahr. Und allein die Wahrheit wird uns freimachen, sagt Christus. Allein die Wahrheit Gottes kann uns Frieden schenken. Und dafür benötigen wir den Heiligen Geist, damit er uns das Wort zeigt, damit er uns erklärt und zeigt, wie es im Leben angewandt wird. Lasst mich euch Fragen stellen. Können wir größeren Frieden finden, als zu wissen, dass unser Gott allmächtig ist? Dass nichts auf dieser Erde geschieht ohne sein Wissen oder Wollen. Gott ist souverän und hat alles in der Hand. Können wir größeren Frieden finden? Und woher wissen wir, dass unser Gott so ist? Wir wissen es, weil es uns das Wort Gottes sagt. Weil es uns die Wahrheit Gottes sagt. Oder können wir größeren Frieden finden, als zu wissen, dass wir durch das Blut Christi erkauft sind? Dass wir, die wir in unserer Sünde Feinde Gottes waren, dass wir zu seinen Kindern gemacht worden sind, seinen geliebten Kindern. Wie wissen wir das? Wir wissen es, weil es das Wort Gottes diese Wahrheit lehrt. Oder können wir größeren Frieden haben, als zu wissen, dass dieser große, allmächtige Gott, der uns erlöst hat, nichts zumutet, was uns nicht zum Besten dient. Dass alles, was geschieht, zu unserem Besten geschieht. Wir wissen, dass Gott uns alles geben will, was wir benötigen. Wir wissen, dass kein Haar von unserem Kopf fällt, ohne dass Gott es erlaubt. So sehr sorgt sich Gott um uns. Und woher wissen wir das? Wir wissen das, weil es das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes genau das sagt. Versteht ihr, wir können den Frieden Christi, wir können den Frieden mit Gott nur finden, wenn wir die Wahrheit Gottes haben. Wir können nur getröstet werden, wenn wir ins Wort Gottes schauen und dadurch den Zuspruch des Friedens erhalten. Doch genau dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Wort zu verstehen, um auf das Wort zu hören. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir glauben können, dass das, was das Wort Gottes sagt, wahr ist. Denn es ist der Geist, der in uns Glauben schafft. Es ist der Geist, der uns das Wort Gottes offenbart. Und nur wenn wir glauben, dass das, was uns im Wort Gottes offenbart wird, wahr ist, können wir am Ende Frieden haben. Und so brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das Wort Gottes erinnert und der uns das Wort Gottes lehrt. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Glauben schenkt. Durch diesen Glauben können wir nur Frieden finden. Und ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Jesus sagt, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Jesus gibt seinen Jüngern nicht einen gut gemeinten Wunsch mit, eine Hoffnung, ein vielleicht werdet ihr in der Zukunft mal Frieden haben. Jesus spricht auch nicht, ich gebe euch Frieden, wenn das ewige Reich kommt. Jesus sagt, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Jesus spricht vom Hier und Jetzt. Er verspricht Frieden, der durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Paulus spricht später im Philipperbrief von einem Frieden Gottes, der unser Verstehen übersteigt. Der Frieden Gottes, der Frieden, den Christus uns gibt, ist ein Frieden, der tiefer ist als unser Verstand. Der Friede gibt uns Ruhe und Gelassenheit, obwohl uns die Situation vielleicht logisch erklärt, was ganz anderes erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals mit der Geschichte der Märtyrer beschäftigt habt, aber es ist faszinierend, in den ersten Jahrhunderten zu sehen, wie die Brüder und Schwestern umgebracht worden sind, wilden Tieren vorgeworfen worden sind, für Schauspiel genutzt worden sind und teilweise gekreuzigt und verbrannt worden sind. Und sie hätten dem allen entgehen können, hätten sie Christus geleugnet. Der reine Menschenverstand hat gesagt, lass all die Qualen liegen und sag einfach, dass du nicht mehr an Christus glaubst. Und dennoch sind die Märtyrer teilweise auf dem Scheiterhaufen gestanden und haben kein Wort gesagt. Und hatten Ruhe und Frieden, der jeder Logik widerspricht, weil sie wussten, dass die Wahrheit Gottes ihnen Größeres zuspricht, als das, was auf dieser Erde ist. Weil sie den Frieden Gottes hatten, der höher war als alle Logik. Jesus verspricht uns diesen Frieden, seinen Frieden. Wir sollten nicht überrascht sein, dass Jesus uns Frieden verspricht. Jesus verspricht uns Frieden, weil Frieden das Zentrum der Bundesverheißung ist. Jedes Mal, wenn wir in der Schrift von Bundessegnungen und Verheißungen lesen, dann ist Frieden in ganz vielen Fällen das Zentrum. Erinnert euch an den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Oder Jesu Grußworte, Paulus Grußworte so oft in den Briefen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Frieden ist im Zentrum des Bundes Gottes. Frieden ist wahrscheinlich die größte Verheißung des Bundes. Gott verspricht seinem Volk Frieden im Alten Testament und Christus macht das Gleiche im Neuen Testament, indem er dem neuen Volk Gottes Frieden verspricht. Und dieser Frieden ruht vor allem darin, dass wir Frieden mit Gott haben. Frieden mit demjenigen, der uns geschaffen hat. Der Frieden, den uns Christus schenkt, soll uns nicht einfach nur kurzzeitig beruhigen und ruhigstellen. Der Frieden, den uns Christus schenkt, ist der Friede mit Gott. Paulus sagt, durch Christus sind wir mit Gott versöhnt worden. Was ein stärkeres Wort ist, als wir manchmal denken. Wir denken manchmal versöhnen, ja, ich habe mich mit meinem Freund ein bisschen gezofft und jetzt versöhne ich mich wieder mit ihm. Aber wir müssen verstehen, dass Gott uns in Christus mit sich selbst versöhnt hat, die wir Feinde waren. Wir müssen uns das vorstellen, als wenn eines Tages in der Türkei Kurden und Türken in Harmonie zusammenleben würden. Und noch stärker ist die Feindschaft, die wir zu Gott hatten, als die Kurden mit den Türken haben. Und Gott hat uns mit ihm versöhnt. Wir haben Frieden. Wir haben Frieden, weil wir nicht das Gericht tragen müssen, sondern Christus das Gericht für uns getragen hat, weil er für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Genau dieser Friede muss unser Leben prägen. Aus diesem Frieden muss all unser Frieden in unseren Lebensbereichen kommen, dass wir wissen, dass wir vor Gott versöhnt sind. Jesus sagt, wir brauchen keine Menschen fürchten, wir müssen denjenigen, nämlich Gott, fürchten, der uns ewig bestrafen kann. Doch wir wissen aus dem Wort Gottes, dass wir diesen Gott nicht mehr fürchten müssen, weil wir Frieden mit ihm haben, weil wir durch das Evangelium Frieden empfangen haben, weil Christus für unsere Schuld gestorben ist. Und genau das ist der Frieden, den Christus uns hinterlässt. Und das ist der Frieden, der uns erfüllt. Und dann können uns so viele Nöte und Ängste in der Welt begegnen. Wir wissen, egal was uns passiert, egal was morgen geschieht, ich habe Frieden mit Gott bis in alle Ewigkeit. Und genau in diesem Frieden sollen wir leben. Und dieser Frieden muss eine Auswirkung auf unser Leben haben. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wir haben gesehen, wie die Welt uns falschen Frieden verspricht. Wir haben gesehen, wie Christus uns wahren Frieden gibt. Und wir sehen als drittes, was die richtige Reaktion ist. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Vers 1 von Kapitel 14 erinnert, aber es ist im Prinzip eine direkte Parallele. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das war die Aufforderung an die Jünger. Die Jünger sollten sich nicht mehr Angst machen. Die Jünger sollten keine Angst haben. Ihr Herz sollte nicht erschrecken und nicht verzagen. Das ist die Aufforderung auch an uns. Die Jünger wussten nicht, was mit ihnen passiert. Die Jünger wussten nicht, was ihre Zukunft für sie bereithält. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann wissen wir, dass die Zukunft der meisten Apostel nicht sehr rosig war. Sie wurden verfolgt, gesteinigt, verspottet, umgebracht. Wir wissen von Jakobus zum Beispiel, dass er über die Mauern Jerusalems geworfen wurde, um umgebracht zu werden, aus der Kirchengeschichte. Die Zukunft der Apostel war sehr ungewiss und sie wussten, sie werden in eine Zukunft gehen, wo das Volk gegen sie ist. Sie werden in eine Zukunft gehen, wo die Herrscher gegen sie sind und dennoch hatten die Apostel Frieden und sollten die Apostel Frieden haben. Und genauso fordert auch Christus uns auf, keine Angst und Sorgen zu haben. Unsere Ängste und Nöte sind vielleicht nicht so essentiell wie die der Apostel. Wir müssen für unseren Glauben noch keinen Tod fürchten oder Verfolgung. Und dennoch haben wir oft Angst. Doch Jesus sagt, wir sollen keine Angst haben. Und wir sollten die Worte ernst nehmen. Wir lesen manchmal die Evangelien, zumindest tendiere ich dazu, und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch oftmals wie ein normales Geschichtsbuch oder wie ein Roman oder wie vielleicht ein Gespräch, was aufgezeichnet worden ist. Aber was wir hier lesen, ist das Wort Gottes. Und was wir hier lesen, sind die Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. Und Jesus sagt in diesen Worten, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus spricht hier von unserem Herzen, nicht von unserem Organ, nicht von dem Organ, was Blut durch unseren Körper spricht, sondern von dem, was uns kontrolliert. Es geht hier um unser Wesen. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann spricht die Bibel davon, was uns kontrolliert. Was sind unsere Gedanken? Was sind unsere Gefühle? Wodurch lassen wir uns kontrollieren? Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, dass Gott seinem Volk verspricht, dass er sein Gesetz auf ihr Herz schreiben wird. Es hilft uns relativ wenig, wenn Gott uns die 10 Gebote auf unser Herz tätowieren würde, wenn wir es wortwörtlich nehmen wollen. Wir müssen das Gesetz Gottes verstehen. Wir müssen wissen, was das Wort Gottes meint. Wir müssen wissen, wie wir zu handeln haben. Wir müssen wissen, wie wir über Sünde empfinden sollen und wie wir in gewissen Situationen umgehen sollen. Das ist damit gemeint, wenn Gott sagt, er schreibt uns das Gesetz auf unser Herz. Gott gibt uns den Heiligen Geist, damit wir sein Wort verstehen und entsprechend handeln und dadurch kontrolliert werden. Und weil Christus uns seinen Frieden gibt, soll unser Herz nicht mehr von Ängsten und Sorgen und Nöten kontrolliert werden, sondern von seiner Wahrheit und von dem Frieden, den er für uns erschaffen hat, zwischen Gott und uns. Dieser Frieden, den Christus uns versprochen hat, soll eben kein kurzfristiger Frieden sein, der uns für ein paar Stunden Ruhe schafft, sondern es soll ein Frieden sein, der so lange anhält, bis Christus wiederkommt und wir uns sowieso um nichts mehr sorgen müssen. Und dieser Frieden, den will Christus uns schenken. Und in diesem Frieden sollen wir wandeln, sodass unser Herz nicht mehr erschreckt, dass unser Herz nicht mehr verzagt, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben. Es bedeutet auch nicht, dass wir keine Sorgen mehr haben werden. Aber es bedeutet, dass wir uns nicht mehr von den Ängsten und Sorgen leiten lassen. Dass sie nicht mehr das sind, was unseren Alltag, was unsere Handlung, was unsere Gedanken bestimmt. Stellt euch vor, ihr habt euch ein nagelneues Auto gekauft. Ihr habt endlich genug Geld angespart gehabt, damit ihr noch ein bisschen Kredit aufnehmen könnt, um euch das neueste Auto zu kaufen. Euer Haus wird abbezahlt, doch dann habt ihr festgestellt vor ein paar Tagen, dass ihr einen Wasserschaden im Haus habt. Und obendrauf kommt, dass euer Chef gerade sagt, dass die Firma umstrukturiert wird und dass eure Position nicht mehr gebraucht wird und dass ihr in 3 Monaten nicht mehr dort arbeitet. Ich denke, wir alle können zustimmen, dass das nicht gerade die beste Situation war. Und dass es nicht die einfachste Situation war. Wir können, glaube ich, alle zustimmen, dass die Situation schwer ist. Und ich denke, wir alle können dazu neigen, dann uns Sorgen zu machen oder vielleicht sogar zu verzweifeln. Wir würden uns die Frage stellen, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich meine Familie versorgen vielleicht? Wie soll ich alle die Kredite abbezahlen, die ich abbezahlen muss? Wie soll ich überleben? Warum jetzt? Warum alles zu diesem Zeitpunkt? Ich will nicht sagen, dass die Fragen falsch sind. Die Fragen sind Fragen, die gestellt werden. Und die Fragen sind Fragen, die berechtigerweise gestellt werden. Aber die Frage ist, wie gehen wir am Ende mit diesem Problem um? Drehen wir uns im Kreis und schauen nur auf das Problem und schauen darauf, dass wir dieses Problem ja gelöst kriegen und dass wir so schnell wie möglich den nächsten Job kriegen und dass wir schauen, ob wir die Kredite irgendwie umstrukturieren können? Oder handeln wir im Frieden Gottes und schauen als erstes auf Gott selbst und seine Wahrheit, die uns zuspricht, dass er uns versorgen wird, dass er sich um uns sorgt. Schauen wir auf unsere materiellen, irdischen Güter, von denen Jesus sagt, Motten und Rost werden sie zerfressen, oder schauen wir auf die ewige Herrlichkeit, die wir bei Gott haben und wissen, egal was mit meinem Haus passiert, egal was mit meinem Auto passiert, egal was mit meinem Job passiert, ich bin sicher in Christus und ich gehe in eine Zukunft, die so viel herrlicher ist als alles Herrliche, was ich mir auf dieser Erde kaufen kann. Natürlich dürfen wir Häuser und Autos haben und dürfen uns über gute Jobs freuen, aber ist das, was unser Handeln und Denken bestimmt, oder ist es der Friede Christi? Die Gewissheit, dass nichts in diesem Leben passiert, ohne Gottes Wissen oder Wollen. Das ist das, was uns Frieden verschafft. Das ist der Frieden Christi. Und seht ihr, wie der Frieden Christi anders ist als der Frieden der Welt. Der Frieden Christi ist ein Frieden, der ewig hält, der nicht vergeht, der zunimmt, je mehr wir mit Christus wandeln, je mehr wir durch schwierige Zeiten gehen, umso mehr lernen wir, im Frieden Gottes zu laufen und zu wandeln. Während die Welt uns Frieden verspricht und nur kurzzeitig uns beruhigen kann, wenn überhaupt, kann es der Frieden Gottes Ruhe schenken, die anhält. Und manchmal wollen wir in eine Richtung laufen und es funktioniert nicht. Manchmal planen wir Dinge und sie laufen einfach nicht so, wie wir wollen. Und wir könnten daran verzweifeln. Aber wenn wir den Frieden Gottes haben, können wir in Ruhe einen anderen Weg einschlagen. Können was anderes machen, können um das Problem herum manövrieren, können im Frieden Gottes leben und wissen, dass Gott für uns ist. Und dass alles gut sein wird. Wenn du diesen Frieden haben willst, gibt es, glaube ich, zwei Dinge, die wir tun können. Und ich schließe mich damit ein. Erstens, wir sollten beten. Wir sollten darum bitten, dass Gott uns diesen Frieden gibt. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Wir sollten vor allem bitten, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Wir sollten darum bitten, dass wenn wir in schwierige Situationen kommen, dass wir uns nicht aufs Problem fokussieren, sondern auf Christus. Ich denke zweitens, was genauso wichtig ist, sollten wir das Wort Gottes studieren und lesen. Wenn wir den Frieden Gottes haben wollen, brauchen wir die Wahrheit Gottes. An was soll uns der Geist Gottes erinnern, wenn kein Wort Gottes da ist? Wie soll uns der Geist das Wort Christi lehren, wenn wir das Wort Christi nie lesen? Wir müssen beten und lesen. Und anstatt auf unsere Nöte und Ängste zu schauen und uns davon bestimmen lassen, sollten wir uns von der Wahrheit Gottes erfüllen lassen und uns davon bestimmen lassen. Amen.